Ihr habt das ja schon gehört, ich bin der Olaf Scharf aus der Gemeinde Würzburg. In Franke bin ich aber nicht, ich bin in Sachsen, das hört ihr ja an meiner Sprache. Ich wohne in Baden-Württemberg in der Nähe von Dauberbischofsheim, ich glaube 33 Jahre. Wenn jemand neu in die Gemeinde kommt, dann wird meistens sich Gedanken gemacht, was ist das für einer? Ist das ein Liberaler? Ist das ein Konservativer? Ich kann das euch nicht sagen, was ich bin. Ich bin in manchen Sachen extrem konservativ. Und in manchen Sachen bin ich auch ziemlich liberal, das seht ihr an meiner Garderobe. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, wenn wir immer die Leute so einordnen, aber es ist halt nun mal so in unserer Gemeinde. Also macht euch selber ein Bild von mir. Bevor ich anfange mit der Predigt, muss ich euch noch was sagen. Als ich ein Kind war, hatte ich, wenn ich zum Gottesdienst bin, ein Spind-Adventistenkind, immer vor eins gewaltigen Horror. Wenn ein Prediger kam und der hat lange, aber wirklich lange Predigten gehalten und vielleicht noch langweilige. Das war für mich wirklich ein Horror. Und ich muss euch gestehen, das ist auch heute noch so. Und ich werde mich bemühen, dass ich mich relativ kurz fasse. Und vielleicht gelingt mir es auch, dass die Predigt nicht so langweilig wird. Ich habe euch was mitgebracht. Das ist ein Messgerät. Es ist vielleicht 4 oder 5 Jahre her. Da hat mich der Gemeindeleiter von der Gemeinde Schweinfurt angerufen und hat gesagt, Olaf, wir brauchen deine Hilfe. Bei uns war der Bauverein. Und der hat gesagt, wir brauchen für unser Gemeindegebäude, damit das den bestehenden Regeln standhält, ein Elektrogutachten. Wir brauchen einen E-Check. Und ich bin Elektriker, Elektromonteur und ich habe auch eine Elektrofirma, wo ich sowas ausführen kann. Dann hatten wir einen Termin in der Gemeinde Schweinfurt und haben dort eine Ortsbegehung, so nennt man das, durchgeführt, wo du schauen kannst, wie sieht denn das aus in der Gemeinde Schweinfurt, ich meine mit den Elektrokabeln. Und da muss ich sagen, es war nicht alles prickelnd, aber so, dass du sagen konntest, ja, das geht so. Und da habe ich gesagt, ja, das ist in Ordnung, es besteht kein, so nennt man es im Fachjargon, kein zwingender Handlungsbedarf. Und da hat mir damals, das war der Udo Makowski, gesagt, na dann kannst du mir das ja zuschicken. Und da habe ich gesagt, nein, das geht nicht, wir müssen dann noch einen, halt so einen E-Check durchführen. Und das machst du mit dem Messgerät. Das Messgerät ist in der Lage, das kann in Anführungszeichen, in die Leitungen reinschauen. Das sagt mir, wenn ich das richtig bediene, sind die Drähte noch richtig isoliert, also wenn ich die dann anfasse, dass mir da nichts passiert. Und dann, das wird bestimmt jeder von euch zu Hause in irgendeiner Form haben, das schützt die elektrische Anlage und das nennt man einen FI-Schutzschalter und das ist ein Personenschutz. Ist das auch in Ordnung? Funktioniert der auch? Und das kann dieses Ding auch, dass die mir sagt, also wenn irgendwas da nicht ganz in Ordnung ist, ist dann bei der Anlage mein Leben in Gefahr. Als ich die Predigt in meiner Gemeinde Würzburg gehalten habe, hatten wir kurz davor das Haus unseres Gemeindeleiters installiert. Und da haben wir das auch gemacht. Und da hat er sich gemeldet und da hat er gesagt, Olaf, ist meine Anlage dann auch richtig in Ordnung? Und da habe ich gesagt, ja. Doch dieses Prüfsiegel, also am Tag der Prüfung, garantiere ich dir auf dem Papier, wenn du dich in die Badewanne reinsetzen würdest und schmeißt einen Föhn rein, passiert dir nichts. Dieser Schalter ist dazu in der Lage, dass der dein Leben schützt. Da hat er gefragt, würdest du das machen? Ich sagte, bist du verrückt? Nein. Aber garantieren würde ich das. Ne? Das unterschreibe ich. Ne? Funktionieren würde das. Wie sieht das nun mit dem Wort Gottes aus? Wie sieht das im Volk Gottes aus? Wie sieht das in unserer Gemeinde aus? Müssen wir da auch nicht ab und zu mal so einen E-Check machen? Im 1. Könige 19 und da im Vers 10, da macht der Elia eine Feststellung. Im 1. Könige 19, Vers 10, da heißt es: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt. Ich bin allein übrig geblieben und sie stehen danach, mir mein Leben zu nehmen. Das war die Einstellung, die Empfindung, die der Elia gehabt hat. Und dann, im 1. Könige 19 und da im Vers 18, da lesen wir, dass der liebe Gott den Elia Mut zuspricht. Da sagt er: Du bist nicht der Einzige, der an mich glaubt, der meine Wege nicht verlassen hat, sondern es sind in ganz Israel noch 7000 und das ist eine ganze Menge. Ist das bei uns auch oft so, dass wir irgendwas total fehl einschätzen, dass wir der Meinung sind, wir stehen da allein auf weiter Flur und dann merken wir, es ist eigentlich gar nicht so. Es ist noch eine Begebenheit, die mich sehr angerührt hat. Das lest ihr zu Hause mal, wenn ihr möchtet, im 2. Könige 22. Da ist uns die Geschichte von dem Josia aufgeschrieben. Und da steht im Josia 22 und da im Vers 1 und 2, Josia war 8 Jahre alt, da er König ward, und regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und dann heißt es, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er wandelte in allen seinen Wegen des Vaters Davids, wich weder zur Rechten noch zur Linken. Wenn ihr in der Schrift lest, es sind ganz, ganz wenige Menschen, die so eine Auszeichnung von Gott bekommen. Dass die wandeln und es heißt, dass die sehr geradlinig waren. Und dann, das lest er zu Hause nach, geschieht was, als der Josia etwas älter war, beschließt er, den Tempel zu renovieren. Und im Tempel muss es schlimm ausgeschaut haben. Und bevor man an einem Bauwerk Hand anlegt, so sagt man das heute meistens, wird das entrümpelt, wird das entkernt. Und das haben die auch mit dem Tempel gemacht. Und bei dem Aufräumen, bei den Entrümpeln, finden die ein Buch. Und das ist das Gesetzesbuch. Und da geschieht was, wenn ich daran denke, bekomme ich eine Gänsehaut. Dieser gläubige Mann, dem wird dieses Gesetzbuch vorgelesen und da merkt er, du liebe Zeit, bei uns ist ein Haufen, was da schief geht. Das, was ich eigentlich richtig machen will, funktioniert gar nicht, weil ich mich nicht an dem Gesetzesbuch orientiere. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, hat der Josia riesengroße Reformen in seinem Volk durchgeführt, was ihm und auch dem Volk Israel zu einem großen Segen geworden ist. Dann ist noch eine Geschichte, die mich sehr berührt. Da wird ein Gastmahl abgehalten von den Großen und Mächtigen der damaligen Zeit. Und in der alten Luther-Übersetzung heißt es, dass die bei diesem Festmahl sich betrunken, besoffen haben. Und ihr könnt euch sicher sein, auf vielen Festgelagen, auch was heute die Politik anbelangt, geschieht das Gleiche. Und als die auf der Höhepunkt von ihren maßlosen Fest waren, geschieht es, dass an der Wand ein Finger was an die Wand schreibt und niemand kann es lesen. Und der König, der Belsazar, erschreckt zu Tode. Und ihr kennt die Begebenheit, da wird der Daniel geholt, was mich da sehr traurig macht. Obwohl der in diesem Reich eine super Stellung hat, sind die, die auf den Daniel aufmerksam machen, die sagen zu ihrem König, da ist jemand, einer der Gefangenen aus Juda. Der sagt nicht einer unserer Minister oder unser bester Zeichendeuter, nein, sehen wir, dass da viel Neid mitspielt. Und der Daniel sagt zu dem König, der liebe Gott hat dich auf eine Waage gestellt. Die Waage sah anders aus als die, die bei mir im Bad steht, wo die meisten Angst haben, da drauf zu gehen. Sondern er sagt, der liebe Gott hat dich auf eine Waage gestellt und Belsazar, du hast nicht das Idealgewicht. Du bist viel zu leicht. Meistens anders, als wenn wir uns auf die Waage stellen. Und der Belsazar hat es wissen müssen. Sein Großvater, der hat mit Gott wunderbare Erfahrungen gemacht. Der hat bezeugt, dass der Schöpfer Gott der einzig wahre Gott ist. Und von dem allen wollte der Belsazar nichts wissen. Wir lesen auch, dass der Belsazar ein trauriges Ende genommen hat. Wie sieht es nun bei uns aus? Wir haben auch ein Messgerät. Das sieht nicht gelb-schwarz aus, meins sieht schwarz aus. Die Bibel. Glauben wir das, was in der Bibel steht? Mir hat vor kurzem ein alter Bruder gesagt, sag mal, Olaf, glaubst du, dass der Petrus damals auf dem See Genezareth wirklich auf dem Wasser gelaufen ist? Und da habe ich ihm gesagt, also ich glaube das, ja. Das war für ihn schwer zu glauben. Mein Vater hat sie mir gesagt, schon als Kind, wenn du anfängst an diesem Wort, an diesem Messgerät zu zweifeln und sagst, diese Axt, die damals ins Wasser gefallen ist und ist untergegangen, und dann hat die angefangen zu schwimmen. Jede Axt, die du ins Wasser wirfst, die fängt nicht an zu schwimmen. Naturgesetze, die sind da und die kann eigentlich ein Mensch nicht überspringen. Wenn du nicht daran glaubst, da hat es mein Vater zu mir gesagt, und fängst daran zu zweifeln und reißt diese Seite aus deiner Bibel raus, dann wird es auf kurz oder lang sein, dann hast du die beiden Einbandseiten und das andere hast du alles rausgerissen. Entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Jesus hat es so formuliert, hat gesagt, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder, dann könnt ihr mal nicht mit da hochkommen, wo wir alle gern hin müssen. Und manchmal muss ich sagen, ist unser Glaube von dem Glauben der Kinder meilenweit entfernt. Wie ist das nun in unseren Gemeinden? Ich bin Adventistenkind, ich habe viel in der Gemeinde erlebt. Vieles Schöne, vieles sehr Schöne, auch vieles, was nicht so schön war. Das ist halt nun mal Gemeinde und das wird in eurer Gemeinde bestimmt nicht anders sein. Es sei denn, ich kenne eure Gemeinde nicht, dann seid ihr eine absolute Ausnahme. Ich muss euch aber gestehen, ich bin in vielen Sachen sehr konsequent. Ich habe bis jetzt noch keine bessere Gemeinde gefunden. Und ich habe eine Gemeinde, die hat ordentliche Macken. Aber wenn ich eine bessere gefunden habe, verrate ich euch die Gemeinde, weil da gehe ich hin. Bis jetzt habe ich aber noch keine bessere gefunden. Was ist nun in unseren Gemeinden? Warum machen wir uns oft das Leben so schwer? Da definieren wir in dieses Wort Sachen rein, die gar nicht drinstehen. Wenn ich heute früh hier reingekommen bin und da sind manche der Meinung, ja Mensch, der hält die Predigt und hat gar keine Krawatte um, dann muss ich, irgendwann habe ich das ja mal für mich definiert, bindest du nun noch zur Predigt eine Krawatte um oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich zur Bergpredigt gewesen wäre, dass Jesus zu mir gesagt hätte, du Olaf, deine Krawatte, die musst du dir erst noch eine kaufen, du musst nach Hause gehen. Das hat er einfach nicht gemacht, sondern er hat alle da sitzen lassen und zuhören. Was haben wir aus dem Sabbat gemacht? Ich weiß noch, als ich ein Kind war, sind gute Adventisten am Sabbat nicht schwimmen gegangen. Es war verpönt. Und als ich älter war, ich glaube, das war das letzte oder vorletzte Mal, wo mein Vater bei mir war. Ich hatte einen sehr, sehr guten Vater gehabt. Und wir haben uns, als er dann ziemlich alt war, oft über Sachen unterhalten, die er mir als Kind erzählt hat, wo er feste Standpunkte hatte, wo ich ihn manchmal so gestichelt habe. Und da habe ich ihm gesagt, Vater, kannst du dich noch daran erinnern, als ich ein junger Kerl war, waren wir an der Ostsee im Urlaub. Und mein Vater war hochintelligent, er konnte sich sehr gut Sachen merken, der wusste das. Da habe ich gesagt, dort waren wir noch mit einer anderen Adventistenfamilie unterwegs und sind am Sabbatnachmittag, wie das halt bei Adventisten damals üblich war, spazieren gegangen. Und auf dem Rückweg sind wir an den Ostseestrand vorbeigelaufen. Und da hat jeder, auch mein Vater, seine Schuhe ausgezogen und ist in den Sand gelaufen. Und die Hosen ein bisschen hochgekrempelt. Das war wunderschön. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, und da kam irgendwann eine Welle, die haben wir unterschätzt. Da sind wir alle nass geworden. Das wusste mein Vater auch. Und da habe ich meinen Vater gefragt, baden sind wir an dem Tag aber nicht gegangen. Nee, das war so. Ich sage, du fängst denn jetzt baden an?
Hier?
Hier oder hier? Da hat mein Vater damals gelacht als alter Mann und hat gesagt, Olaf, du weißt, wie ich es meine. Ist das nicht bei uns in unseren Gemeinden oft so? Wir machen uns Vorschriften, wir machen uns Gesetze und machen uns das Leben schwer. Jesus hat zu welchen, die ihren Glauben ganz ernst genommen haben, gesagt, er errichtet Gebote und Gesetze und die, die ins Reich Gottes hineinkommen wollen, die lasst ihr nicht hinein. Möchten wir so eine Gemeinde sein? Wir haben heute Morgen was Grundsätzliches festgestellt. Da steht bei mir ganz dick gedruckt, wenn du irgendwas ändern möchtest in deinem Leben, dann schieb das nicht auf die lange Bank. Ich habe in meinem Gesprächskreis gesagt, wenn du heute irgendwelche Besprechungen hast, Baubesprechungen, da wird oft dieses Wort gebraucht, zeitnah. Das beruhigt die meisten, ist aber undefiniert, zeitnah, wann ist das? In meiner Bibel steht, mach's heute. Und ich fordere euch auf, wenn ihr den Mut habt, wenn bei euch was nicht in Ordnung ist, dann bringt es in Ordnung. Aber nicht zeitnah, sondern wenn es geht heute. Weil das will der liebe Gott von uns. Wenn wir Gemeinden haben, wo wir nicht drauf sehen, auf die Schwester X, die vielleicht einen Rock anhat, der 3 Zentimeter zu kurz ist, und ich kann euch versprechen, seitdem ich Adventist bin, die Röcke der Ladies sind lang gewesen, die sind kurz gewesen, die wären auch wieder lang. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber daran sind Gemeinden kaputt gegangen. Wenn wir uns Gedanken machen über irgendwelche Nebensächlichkeiten und machen uns dann Sorgen, ja, warum passiert in unserer Gemeinde nichts? Warum wächst denn unsere Gemeinde nicht? Ja, die kann gar nicht wachsen. Weil wir ja ständig mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten, die uns ganz, ganz wichtig sind, beschäftigt sind. Und ich kann euch versprechen, wenn wir mal eine Gemeinde sind, wo das, was wir verkündigen, auch Wirklichkeit ist, dass Jesus in dem Mittelpunkt ist und wo wir den, der anders ist als ich, einfach nur annehmen, das heißt noch lange nicht, dass ich zu allen mit dem Kopf nicken muss. Dann wird in unserer Gemeinde manches geschehen, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Das heißt noch lange nicht, dass wir aus diesem wunderbaren Buch irgendwas beiseite schieben müssen, was rausreißen müssen, was durchstreichen müssen, was umgehen, was dort ganz klipp und klar definiert sind. Aber der liebe Gott lässt uns in unserem Glaubensleben einen riesengroßen Spielraum, wo wir selbst entscheiden können. Und da entscheide ich für mich und nicht du für dich oder für irgendjemand anders, sondern ihr entscheidet, gehe ich am Sabbat schwimmen, gehe ich am Sabbat nicht schwimmen. Mache ich das eine oder mache ich das andere? Es sind Sachen in der Bibel, die sind ganz klar definiert. Da kann ich weder zur Rechten noch zur Linken, so wie das der Hosea. Aber es sind viele Sachen, die kann ich auch für mich entscheiden. Ich kann entscheiden, welches Lektionsheft nehme ich, das dicke oder das dünne. Ich kann entscheiden, welches Liederbuch ich nehme. Schlimm ist das aber, wenn unsere Gemeinden an solchen Sachen kaputt gehen. Und das darf nicht sein. Und ich würde mir wünschen, wenn wir eine Gemeinde sind, wo Jesus Christus der Mittelpunkt ist, wo wir unsere Geschwister, unsere Schwestern und unsere Brüder annehmen, so wie sie sind. Jesus hat zu dieser Sünderin auch gesagt, fang einfach neu an. Er hat nicht das, was sie gemacht hat, gut geheißen oder irgendwie entschuldigt. In keinerlei Weise. Er hat aber einfach gesagt, fang neu an. Und wenn wir gewillt sind, dass wir bei manchen Sachen neu anfangen, und ich kann so offen sprechen, weil ich eure Gemeinde nicht kenne, dann werdet ihr merken, dass in der Gemeinde Bamberg Großes geschehen wird. Gott segne euch.